Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Sind einflussreiche Eliten entscheidend oder das Volk? Teil 5 der Serie Leben wir wirklich noch in einer Demokratie? Ein Artikel von Albrecht Müller. Diese Frage kann man nicht immer gleich und eindeutig beantworten. In den letzten Jahrzehnten neigt sich die Waage immer mehr zugunsten dessen, was man einflussreiche Eliten oder Machteliten nennen könnte. 2015 im Oktober hat der frühere Mitherausgeber der Nachdenkseiten, Wolfgang Lieb, die Trennung von den Nachdenkseiten und mir als Mitherausgeber unter anderem damit begründet, ich sähe nur noch einflussreiche Eliten. Das war damals schon eine Unterstellung. Aber unabhängig davon ist es schon erstaunlich, dass Lieb, wie auch andere Zeitgenossen, die gefährliche Dominanz der Machteliten nicht sehen, obwohl dieser antidemokratische Zustand schon Jahrzehnte währt. Bei der Lektüre von David Talbots Buch »Das Schachbrett des Teufels« bin ich auf eine einschlägige Passage gestoßen. Der Autor beschreibt einen Disput in den USA, der Anfang und Mitte der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts zugange war. Der US-amerikanische Soziologe Charles Wright Mills hat die herrschende Elite, die man auch Clique nennen könnte, beschrieben und in seinem 1956 erschienenen Buch mit dem Titel »Die amerikanische Elite« einem breiteren Publikum öffentlich gemacht. Die einschlägigen 6 Seiten von Talbots Buch »Das Schachbrett des Teufels« werden im Folgenden verbunden mit einem großen Dank an den Westend Verlag für die Veröffentlichung des Buches wiedergegeben. Zitat: Kapitel 9 – Die Machtelite. Für die Dahlsbrüder war der Sieg von Eisenhower und Nixon der Kulminationspunkt jahrelanger strategischer Planung, die bis in die Roosevelt-Ära zurückreichte. Schon bei den Wahlen von 1948 waren sie der Erfüllung ihres Traumes quälend nahe gekommen, nur um beim verblüffenden Überraschungssieg der amerikanischen Geschichte ihren langjährigen Verbündeten Tom Dewey auf der Verliererseite zu sehen. Nun jedoch waren sie auf dem Weg ins innerste Machtzentrum Washingtons. Als Chef des Außenministeriums und der CIA würden sie die globale Operation der mächtigsten Nation der Welt steuern. Ihre brüderliche Partnerschaft verlieh den Dulles-Brüdern einen einzigartigen Einfluss auf die neue Administration und sie waren von der tiefen Zuversicht erfüllt, für diese Rolle bestimmt zu sein. Die Präsidentschaftswahl von 1952 repräsentierte den Triumph der sogenannten Machtelite. Ein Ausdruck, den der bissigste akademische Beobachter der USA im Kalten Krieg, der Soziologe C. Wright Mills, prägte. Der gebürtige Texaner Mills war ein Wissenschaftler von kantiger Unabhängigkeit. Er lebte auf einer Farm 60 Kilometer außerhalb von New York und fuhr zu seinen Seminaren an der Columbia University auf einem selbst zusammengebauten Motorrad. Er trug am liebsten Flanellhemden und Arbeitsschuhe und vertraute Freunden an, er sei im tiefsten Inneren und systematisch ein verdammter Anarchist. Mills lehnte sowohl den müden marxistischen Diskurs ab, der seit den 1930er Jahren die intellektuellen Zirkel New Yorks beherrscht hatte, als auch den romantischen Pluralismus der konventionellen Theorien über die amerikanische Politik. Ihm zufolge lag die Macht in Amerika weder in der Hand von Marxens sogenannter herrschender Klasse, derjenigen, die im Besitz der Produktionsmittel war, noch war sie das Ergebnis eines Balanceakts konkurrierender Interessen von Konzernen, Gewerkschaften, Bauern und Berufsgruppen. Dieses Ebbe- und Flutkonzept der Macht, an das sich liberale und konservative Wissenschaftler gleichermaßen klammerten, war für ihn ein Märchen, das, Zitat, nicht annähernd als zutreffendes Modell der Arbeitsweise des amerikanischen Machtsystems bezeichnet werden könne, Zitat Ende. Amerika werde stattdessen, wie Mills 1956 in seinem Meisterwerk »Die amerikanische Elite« schrieb, von den Leuten auf den strategisch wichtigen Kommandostellen der Gesellschaft, in den Konzernen, in der Politik und im Militär kontrolliert. Diese dominanten Cliquen würden durch ihr tiefes gemeinsames Interesse an der permanenten Kriegswirtschaft zusammengehalten, die sich während des Kalten Krieges herausgebildet hatte. Innerhalb der Machtelite könnten zwar politische Spannungen aufleben, es gäbe zwischen diesen herrschenden Gruppen jedoch eine bemerkenswerte Einigkeit über die Zwecke. Die Topmanager, führenden Politiker und hohen Militäroffiziere bewegten sich fließend zwischen ihren Welten hin und her, tauschten Ämter, verkehrten in denselben Clubs und schickten ihre Kinder auf dieselben exklusiven Schulen. Dank ihrer beruflichen und gesellschaftlichen Konformität waren die Angehörigen der Machtelite für Mills Mitglieder des Ordens der Erfolgreichen. Innerhalb dieses Systems der amerikanischen Macht sah Mills die Unternehmensführer als die ersten untergleichen. Schon lange mit der Bundesregierung verzahnt, begannen die Konzernführer während des Zweiten Weltkrieges die politischen Führungsgremien zu beherrschen. Die Vereinigten Staaten waren weitgehend nur noch der Form nach eine Demokratie. Über ein halbes Jahrhundert, bevor die John-Roberts-Ära des Obersten Gerichtshofes die Kontrolle des Wahlprozesses durch die Wirtschaft rechtlich absegnete, erkannte Mills, dass der Wandel zur Oligarchie bereits im Gange war. Zitat: Die lang andauernde Entwicklungstendenz der zunehmenden Verflechtung von Wirtschaft und Regierung hat nun einen neuen Höhepunkt erreicht. Beide können jetzt nicht mehr als zwei verschiedene Welten betrachtet werden. Zitat Ende. Die entscheidende Aufgabe zur Vereinigung der Machtelite fiel laut Mills einer besonderen Untergruppe der Wirtschaftshierarchie zu, den Wall Street-Anwälten und Investmentbankern. Dieser Personenkreis, ein vermittelnder und verbindender Typus, bestand aus Männern, die reibungslos zwischen den Unternehmungszentralen in Manhattan und den Washingtoner Kommandostellen hin und her pendelten. Der allgemeinen Öffentlichkeit kaum bekannt, bildeten diese geübten Machtvollstrecker in Mills Worten Amerikas unsichtbare Elite. Sie waren die Leute, die den Konsens über Schlüsselfragen von nationaler Bedeutung schmiedeten und sicherstellten, dass diese Entscheidungen ordentlich umgesetzt wurden. Ihre Arbeit fand weitgehend im Verborgenen statt und wurde nur vage verstanden, aber sie hatten enormen Einfluss auf das Leben der gewöhnlichen Bürger. Es waren Männer wie Foster Dulles und Allen Dulles, die Mills im Sinn hatte, als er vom inneren Kern der Machtelite schrieb. Geboren in Waco als Sohn eines Versicherungsvertreters und einer Hausfrau und ausgebildet an den Universitäten von Texas und Wisconsin, war Mills tief in der Tradition des einheimischen Populismus verwurzelt, nicht in den europäischen Ideologien der New Yorker Intellektuellen. Ein großgewachsener, breitschultriger Mann von unerschöpflicher Streitlust konnte er mit Leuten wie Dwight MacDonald und Irving Howe stundenlang diskutieren. Aber er mied das Treibhaus des Sektierertums der New Yorker Linken ebenso wie den zwanghaften Jubelamerikanismus, der in den Eisenhower-Jahren beinahe alle seine intellektuellen Kollegen befiel, und suchte stattdessen nach einer neuen Sprache, um den in der Nachkriegsära erwachenden amerikanischen Koloss zu erklären. Mills nahm sich der wichtigen Themen der amerikanischen Gesellschaft an. Der seelenmordenden, heiter roboterhaften Reglementierung in den Unternehmen. Der einzigartigen Schrecken des Atomzeitalters. Ein Zeitalter, wie er argumentierte, in dem der Krieg selbst zum Feind geworden war. Nicht die Russen. Und natürlich der Überwelt der amerikanischen Macht. Ein Reich, das, wie er glaubte, nur wenige durchschnittliche Bürger begreifen konnten, obwohl es einen langen Schatten auf ihre alltägliche Existenz warf. »Denke groß«, rief der intellektuell ehrgeizige Mills gerne aus. Er schrieb einen kraftvoll klaren Stil, der die aufgeblasene Marktschreierei der Großtheorie vermied, wie es der Soziologe Todd Gitlin nannte. Bald nachdem die amerikanische Elite erschienen war, löste das Buch eine breite Debatte aus und schaffte es über die efeu bewachsene Mauern der akademischen Welt hinaus auf die Bestsellerliste. Im New York Times Book Review musste der Firmenanwalt und Präsidentenberater Adolf Berley, ein vollgültiges Mitglied der Machtelite, einräumen, dass Mills Buch, Zitat, ein unangenehm hohes Maß an Wahrheit, Zitat Ende, enthalte, wischte sein Unbehagen jedoch mit der Schlussfolgerung beiseite, dass es im Wesentlichen einen wütenden Comic, kein ernsthaftes Bild zeichne. Mills verletzte auch die Empfindlichkeit von Linksliberalen des Kalten Krieges, wie Arthur Schlesinger Jr., den er beschuldigte, seine intellektuelle Unabhängigkeit aufgegeben zu haben, indem er sich dem Jubelamerikanismus anschloss. Schlesinger schoss zurück mit dem Vorwurf, Mills Buch ziele offenbar mehr darauf, die Massen zu bewegen, als eine ernsthafte akademische Debatte anzustoßen. Zitat: Ich freue mich auf die Zeit, wenn Mr. Mills seine Prophetenrobe ablegt und sich damit bescheidet, wieder ein Soziologe zu sein, Zitat Ende, schrieb er in der New York Post. Mills betrachtete sich selbst als intellektuellen Einzelgänger. Zitat, ich bin ein Politiker ohne Partei, Zitat Ende, das schrieb er in einem Brief. Aber die amerikanische Elite traf einen Nerv bei einer neuen Generation von Revolutionären und Radikalen, die bald der Geschichte ihren Stempel aufdrücken würde. Die jungen Revolutionäre Fidel Castro und Che Guevara hatten es in den Bergen der Sierra Maestra dabei. Und daheim stürzte sich Tom Hayden bei der Formulierung der Port-Huron-Erklärung, dem Manifest der aufkommenden neuen Linken, stark auf Mills Schriften. Als die Port-Huron-Erklärung im Juni 1962 dem Kongress der Studenten für die demokratische Gesellschaft, Students for Democracy Society, vorgelegt wurde, war C. Wright Mills tot. Gestorben an einem Herzanfall im März jenes Jahres im Alter von 45 Jahren. Doch seine Kritik der Machtelite und sein Gefühl ihres fundamental undemokratischen Wesens und ihrer Illegitimität übte auf die Generation der 1960er Jahre nachhaltigen Einfluss aus. 6 Jahre nach seinem Tod, im Gefolge der weltweiten Jugendproteste von 1968, stufte ihn die CIA weiter als eine der maßgeblich intellektuellen Gefahren der etablierten Ordnung ein. Schlesinger hatte zum Teil recht mit seiner Kritik an Mills. Obwohl ein strenger Forscher und sorgfältiger Autor, halte in seinem Werk über die amerikanische Elite tatsächlich hier und da die moralische Dringlichkeit einer Prophetenstimme wider. Mills, tief besorgt über das aus dem Ruder laufende atomare Wettrüsten der Eisenhower-Ära, wusste, dass Amerikas Herrscher nicht nur furchterregende Gewaltmittel besaßen, sondern sich von demokratischen Kontrollen auch weitgehend unbehindert fühlten. Die Fähigkeit der amerikanischen Führung, das Leben auf dem Planeten zu beenden, verlieh ihnen aus Mills Sicht eine finstere Macht und die tiefe Sorge vor ihrem möglichen Missbrauch inspirierte die leidenschaftliche Schlusspassage des Buches. Zitat, die Mitglieder der amerikanischen Elite sind keine respektgebietenden Persönlichkeiten. Ihre Machtstellung entspringt nicht moralischen Qualitäten. Ihr großer Erfolg beruht nicht auf Verdiensten. Sie kommen nicht aus Parteien, die dem Gemeinwohl verpflichtet sind und die großen Probleme unserer Zeit in angemessener Form zur Debatte stellen. Sie werden nicht durch eine Vielzahl freiwilliger Vereinigungen kontrolliert, die eine Verbindung zwischen der breiten Öffentlichkeit und den Spitzengremien herstellen könnten. Sie gebieten über eine Machtfülle, wie die Weltgeschichte sie bisher nicht kannte. Ihr Erfolg wurde möglich in einem System organisierter Verantwortungslosigkeit. Zitat Ende. Männer wie die Dalles-Brüder frohlockten über diese organisierte Verantwortungslosigkeit. Die Demokratie war in ihren Augen ein Hindernis für die reibungslose Arbeitsweise des Konzernstaates. John Foster Dulles hatte dies in seiner Wall-Street-Karriere bei seinem Ringen mit Roosevelts New Deal-Bürokratie früh zum Ausdruck gebracht. Gegenüber Lord McGowan, Vorstand vom Imperial Chemical Industries, beklagte er sich einmal scharf über Bestrebungen der Regierung, die schnell überhandnehmende Macht globaler Kartelle in die Schranken zu weisen. Zitat, Tatsache ist, dass die meisten Politiker hochgradig insular und nationalistisch sind. Daher müssen Geschäftsleute Wege finden, dumme politische Barrieren zu durchstoßen oder zu umschiffen. Zitat Ende. Allen seinerseits durchmaß seine Geheimdienstkarriere mit einer ähnlichen Verachtung für präsidentielle Direktiven und diese sogenannten dummen politischen Barrieren. Es konnte, wie es Richard Helms mit typisch scherzhaften Understatement formulierte, Zitat, kein Zweifel bestehen, dass Dulles sich am wohlsten fühlte, wenn er die Dinge allein regelte, mit einem Minimum an Aufsicht von oben, Zitat Ende. Als Franklin Roosevelt 1933 ins Weiße Haus zog, war er sich der fest verwurzelten Interessen wohl bewusst, die seinem Versuch entgegenstehen würden, das Finanzsystem des Landes zu reformieren und einen sozialen Puffer gegen die Verwüstungen der Weltwirtschaftskrise zu schaffen. Die wirkliche Wahrheit ist, wie Sie und ich wissen, schrieb Roosevelt an Oberst Edward M. House, Präsident Wilsons engen Berater, dass seit den Tagen Andrew Jacksons die Regierung den Finanzinteressen der größeren Zentren gehörte. Eine kurze Phase lang, während der grassierenden wirtschaftlichen Verwüstung der 1930er Jahre, war der New Deal in der Lage, dieser Plutokratie, wie Roosevelt es nannte, die Stirn zu bieten. Die Roosevelt-Präsidentschaft demontierte die Machtelite nicht, schrieb Mills. Zitat: Doch entstanden einerseits im Bereich der Politik und andererseits innerhalb der Welt der Großindustrie selbst neue Zentren der Macht, die eine Gefährdung der Macht der Generaldirektoren darstellten. Zitat Ende. Doch mit der Militarisierung des Staates während des Zweiten Weltkrieges, als Industrie- und Finanzkapitäne in Schlüsselposten der Regierung rückten, ging die Macht nach und nach wieder an die Wirtschaftselite über. Die Präsidentschaft Eisenhowers sollte diese politische Gegenreformation vollenden. Washington wurde von Unternehmensmanagern, Wall Street-Anwälten und Investmentbankern übernommen und von einer eng zusammenhaltenden Kriegerkaste, die während des Zweiten Weltkrieges ins öffentliche Rampenlicht getreten war. Unter Eisenhower erhielten die Dulles-Brüder schließlich freie Hand, ihre Macht in der globalen Arena spielen zu lassen. Im Namen der Verteidigung der freien Welt vor der kommunistischen Tyrannei zwangen sie mit Atomterror und der Brutalität verdeckter Operationen der Welt eine amerikanische Herrschaft auf. An der Spitze der Macht in Washington vertraten sie weiterhin die Interessen ihrer Unternehmerkaste und setzten sie mit dem nationalen Interesse gleich. C. Wright Mills gehörte zu den Ersten, die bemerkten, wie die sogenannte nationale Sicherheit der Machtelite dazu dienen konnte, ihre Operationen noch besser zu verhüllen. Die Dulles-Brüder erwiesen sich als Meister darin, den ängstlichen Zustand ständiger Wachsamkeit, der den Kalten Krieg begleitete, für ihre Zwecke auszuschlachten. Zitat: Zum ersten Mal in der Geschichte Amerikas beschäftigten sich seine führenden Männer mit einem Ernstfall, dessen Ausgang nicht vorauszusehen ist, Zitat Ende, schrieb Mills. Zitat: Diese Männer sind wahnwitzige Realisten. Im Namen eines sogenannten Realismus haben sie ihre ganz eigene paranoide Wirklichkeit erschaffen, Zitat Ende. Diese beklemmende Beobachtung, deren beunruhigendes Echo bis heute nachhallt, fing den düsteren Zeitgeist der Eisenhower-Dulles-Ära ein. Es war eine Zeit des Jubelamerikanismus, der Feier seines beispiellosen Wohlstandes und seiner unvergleichlichen militärischen Fähigkeiten, ebenso wie der beständigen Drohung mit dem Einsatz des Atomwaffenarsenals, Spannungen, die sich beim kleinsten Anlass hätten entladen können. Nur einige eigenwillige Stimmen, wie jene des intellektuellen Einzelgängers aus Texas, erfassten die beängstigende Amoralität, die sich an der Spitze der Macht in Amerika breit gemacht hatte. Zitat Ende, Kapitel 9 aus Talbots Schachbrett des Teufels. Der Soziologe Mills beschreibt die Lage in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Der damals von Außenminister John Foster Dulles und dem CIA-Chef Allen Dulles angeregte und vielfältig und professionell inszenierte Kalte Krieg lag im Interesse der Eliten, der sogenannten Eliten, und nicht im Interesse des Volkes. Sowie auch die vielen von den USA geführten Kriege und auch der neue Konfrontationsaufbau in Europa nicht von den Menschen gewollt waren und sind. Das sind im Wesentlichen Produkte der Machteliten. Es kann nicht die Rede davon sein, dass wir bei diesen wichtigen Fragen davon sprechen können, in einer Demokratie zu leben. Deshalb gehört dieser Beitrag als Nummer 5 zur Nachdenkseitenserie »Leben wir wirklich noch in einer Demokratie?« Es wäre ausgesprochen naiv anzunehmen, die Macht der Eliten hätte sich seit 1956, dem Erscheinungsjahr des Buches von Talbot, zugunsten des Volkes und der Demokratie verschoben. Sowohl 2015, den Abschied von Lieb, als auch heute ist die Lage noch schlimmer. Dafür spricht die weitere Verschiebung der Einkommen und Vermögen zugunsten der sogenannten Eliten, wie auch die weit gewachsenen Möglichkeiten der Manipulationen der Mehrheit der Menschen. Und es kommt hinzu, dass die großen asozialen Medien wie Google und Facebook zugunsten der großen Interessen und gegen die kritischen Medien arbeiten, wie wir es gerade am eigenen Leib erleben. Dass wir Nachdenkseitenmacher trotzdem noch die Hoffnung haben, dass sich gelegentlich auch die Interessen der Mehrheit des Volkes durchsetzen könnten, mag man illusionär nennen. Wir haben sie trotzdem. Andernfalls müssten wir wirklich den Versuch aufgeben, aufzuklären. Übrigens, die Differenzen sah Dr. Lieb bei seinem Ausscheiden auch im Blick auf zwei andere wichtigen Fragen. Erstens, bei der Bewertung der USA und ihrer imperialen Politik. Er nannte mich einen Anti-Amerikanisten. Ich war es nie und wusste auch nicht, was das ist. Aber ich sehe, wie auch viele Leserinnen und Leser, immer mehr, welches große Risiko das Imperium der USA darstellt. Zweitens, die andere große Differenz betraf die Verantwortung für die neuen Konflikte in Europa. Für die neue Konfrontation in Europa machte Dr. Lieb Russland genauso verantwortlich wie den Westen. Zu beiden wird gelegentlich noch etwas anzufügen sein. Es folgt hier noch als Anhang noch der Auszug aus dem Abschiedsbrief von Dr. Wolfgang Lieb. Anhang. Auszug aus dem Schreiben von Dr. Wolfgang Lieb zum Abschied von den Nachdenkseiten. Zitat. Es reicht eben meines Erachtens nicht aus, die Ursache nahezu allen Übels auf der Welt einflussreichen Kräften, oft in den USA oder undurchsichtigen sogenannten finanzkräftigen Gruppen oder pauschal den Eliten zuzuschreiben. Wenn es in der Geschichte keine Zufälle gäbe und einflussreiche Kreise im Hintergrund ohnehin die Politik und die Medien hierzulande und in der Welt steuerten und es also vor allem um abgekartete Spiele ginge, dann wäre politisches Engagement und das demokratische Ringen um Alternativen sinnlos. Zitat Ende. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de und im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.